Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Malu.
Hallo Malu, schön, dass du da bist. Wir wollen heute im Podcast über dich, deine Musik sprechen. Und für alle, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, aber dich nicht ganz einordnen können, zuordnen können, kannst du vielleicht mal so eine ganz kurze Vorstellung machen, wer du bist, vielleicht wie lange du das machst. Und da es ja immer ein bisschen beim Podcast auch darum geht, Musik zu erklären und vielleicht was für eine Art von Musik das ist, was du da machst.
Ja, voll gerne. Also ich bin Malu Lovis und ich bin 26 und ich mache eigentlich schon immer Musik, aber ich glaube, wenn Leute mich kennen, dann wahrscheinlich von The Voice of Germany, weil da habe ich 2023 mitgemacht. Und
ja, du hast nicht nur einfach mitgemacht.
Ja, ich habe auch gewonnen.
Kommen wir gleich noch zu.
und ja, jetzt arbeite ich eigentlich so seit Anfang 24 hauptberuflich als Musikerin und habe mein Album schon rausgebracht und war auf Support-Tour und habe ganz viele coole Sachen gemacht und ja.
Über die ganzen coolen Sachen und natürlich über deine Musik vom Album wollen wir natürlich jetzt hier sprechen. Du hast eben gerade schon gesagt, du machst schon immer Musik, ist immer so ein weit gedehnter Begriff. Was heißt immer und gab es so einen bestimmten Punkt, wo du gemerkt hast, dass Musik vielleicht doch mehr als ein Hobby ist?
Also ich glaube, also bei mir in der Familie war Musik auf jeden Fall immer voll das große Thema. Vor allem haben wir irgendwie viel Musik gehört und sind auf Konzerte und Festivals gegangen. Also ich war schon als kleines Kind auch mit meinen Eltern dann auf Festivals irgendwie einfach mitgekommen und auf Konzerten und so. Deswegen war Musik immer da und immer irgendwie ein großer Teil in meinem Leben, auch wenn ich am Anfang gar nicht wirklich selber Musik gemacht habe. Ich habe nur mal so Blockflöte ausprobiert, fand das voll langweilig oder habe dann Klarinette gespielt und war auch da nicht so überzeugt. Und dann habe ich Klavier also angefangen zu lernen und fand auch das irgendwie doof. Und ja, habe aber immer voll gerne gesungen. So, ich habe in meinem Kinderzimmer dann irgendwie Diddleblätter sortiert oder so oder irgendwie gespielt und dabei CDs gehört und mitgesungen, weil ich einfach mega gerne gesungen habe. Und das habe ich irgendwie immer gemacht, ganz, ganz, ganz viel gesungen. Und dann irgendwann habe ich Karaoke auf YouTube für mich entdeckt. Und dann habe ich zu Hause ganz laut immer gesungen. Und dann hat meine Schwester fürs Abi gelernt. Und dann war sie immer so, Malu, sei leise, ich muss lernen. Und ich wollte immer singen. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, also meine Cousine macht auch Musik. Und die hat dann auch auf einer Hochzeit mal gespielt. Und dann habe ich so gemerkt, krass, man kann auch wirklich so damit was machen irgendwie. Und dann habe ich auch angefangen, irgendwie auf Hochzeiten zu singen und habe mir Gitarre spielen beigebracht und dazu gesungen. Und irgendwie hat sich das immer so weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh krass, es macht mir so viel Spaß. Ich möchte das, also eigentlich will ich nichts anderes machen. Und dann bin ich es irgendwie angegangen und habe eigene Songs geschrieben und ja, meine ganze Zeit da rein gesteckt.
Du hast erzählt, dass deine Eltern sich schon sehr früh zu Konzerten, auf Festivals mitgenommen haben. Was für Musik war das? Und war das Musik, die dich vielleicht auch beeinflusst hat? Und wenn nicht, welche Musik hat dich beeinflusst?
Also tatsächlich war das immer Reggae. Meine Eltern hören ganz, ganz viel Reggae und wir sind immer aus Reggae-Festival gefahren. Und es hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Das ist zwar jetzt gar nicht die Musikrichtung, die ich mache, aber ich glaube, als ich angefangen habe, so Songs zu schreiben, vor allem mit meiner Schwester zusammen, waren es auch eigentlich immer sehr politische Songs, weil das ja im Reggae auch häufig so ist, dass es um politische Themen geht. Und ja, ich glaube, so selber, wenn ich mir CDs gekauft habe oder gewünscht habe zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann habe ich mir zum Beispiel Adele-CDs oder Ed Sheeran oder Grace VanderWaal. Das sind so die, die ich dann immer gehört habe. Oder am Anfang war es Juli. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. Also ich kann immer noch von Adele wirklich jedes Album von vorne bis hinten auswendig, weil ich das gehört habe.
Ja, du hast gesagt, du hast es dann irgendwann angegangen zu sehen, dass du eben da Reservemusik schreibt uns das ein bisschen weiter dreist. Und du hast auch eben schon Voice of Germany angesprochen, wo du 2023 teilgenommen hast. Nicht nur teilgenommen, habe ich gerade schon gesagt, du hast das Ganze auch noch gewonnen. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Wie bist du drauf gekommen? Bist du auch so reingeschubst worden? Das so, ach, du machst das so viel, willst du dich nicht mal da bewerben? Also so erzählen das zumindest über viele bei so einer Vorstellung.
Also ich habe The Voice als Kind immer geschaut. Ich fand es richtig cool und ich wollte auch schon mal zu The Voice Kids gehen, aber da haben meine Eltern gesagt, so, nee, Malu, lieber nicht. Nachher irgendwie bringt dich das dann eher weg von der Musik, wenn es nicht klappt oder so. Die haben dann gesagt, warte noch mal ein bisschen. Aber dann hatte ich das irgendwie so voll aus den Augen oder ja, habe ich einfach nicht mehr drüber nachgedacht, mich zu bewerben. Und dann hat eine Freundin von mir sich beworben. Und darüber habe ich das dann irgendwie wieder so mitbekommen. Sie ist auch gar nicht reingekommen, aber ja, dann habe ich mich auch 2020 mit ihr zusammen beworben und dann sind wir beide nicht reingekommen und dann habe ich das irgendwie auch wieder so weggelegt und dann war es so, dass meine Mitbewohnerin, weil ich habe halt dann super viele Konzerte gespielt in Köln und ganz viel Musik einfach gemacht, habe voll viele Songs geschrieben und ich habe immer gesagt, ich werde Musikerin und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, Malu, du sagst es immer, du musst jetzt noch einen größeren Schritt gehen. Und dann habe ich abends in meinem Zimmer ein YouTube-Video geguckt von The Voice wieder. Und dann war ich so, boah, komm, ich bewerbe mich jetzt nochmal. Und dann habe ich einfach ein Video hingeschickt, also wirklich direkt Laptop ausgemacht. Und dann habe ich einen Song gespielt und habe einfach gesagt so, hey, ich bin Malu und ich habe Bock, bei The Voice mitzumachen und ich spiele jetzt einen Song. Dann habe ich ein Lied gespielt, es hingeschickt und dann hat es geklappt. Und dann war ich in dieser Show und ich habe wirklich, also wirklich einfach gedacht, komm, vielleicht klappt die Blind Audition und vielleicht sieht mich da die richtige Person, vielleicht kriege ich darüber irgendwie ProduzentIn oder so. Ja, das war so meine Idee dahinter.
Du hast dir da zur Blind Audition ein ziemlich außergewöhnliche Song, also wenn man so die anderen Songauswahlen sieht, so, was die so über die Jahre alles so ausgewählt haben, hast dir einen ganz außergewöhnlichen Song ausgesucht, Rainbow Connections, und der ist ja nicht von den Muppets. Es kommt ja aus dem ersten Muppets-Film ganz am Anfang.
Ich muss leider enttäuschen und sagen, der Song wurde mir gegeben.
Ach so, schade. Jetzt habe ich gedacht, da hast du eine ganz außergewöhnliche Idee gehabt, weil das ist.
Ja, das war so. Okay. Ich war bei dem letzten Casting in Berlin. Das war so ein Casting, was dann vor Ort war. Und da habe ich dann drei Songs gesungen. Und dann bin ich raus aus dem Raum. Also da war so ein Raum mit ganz vielen Leuten und das war alles voll aufregend. Und dann bin ich wieder raus und ich war quasi fertig und dann ist er mir nochmal hinterher gerannt und hat mich zurückgeholt und war so, ey, Malu, es gibt diesen einen Song. Und ich habe immer schon gesagt, irgendjemand muss den mal bei The Voice singen, aber es gab noch nie die richtige Person dafür. Und dann hat er mir den Song vorgespielt und hat gesagt, kannst du den mal nochmal singen? Und ich war so, ich habe den noch nie gehört. Ich kann es von nutzen, aber keine Ahnung. Und dann habe ich den quasi da nochmal gesungen, den Song, einfach improvisiert, weil ich kannte diesen Song ja gar nicht. Ich habe den nur einmal schnell übers Handy bei Spotify gehört. Und dann habe ich irgendwann die Zusage bekommen, dass ich halt bei der Blind Audition dabei bin und dann halt auch die Frage, ob ich diesen Song singen will. Und ich habe mir gedacht, ja, let's go. Und ich mag den Song jetzt auch. Also habe natürlich irgendwie jetzt voll die Connection zu diesem Song aufgebaut und ich mag den
ja, logischerweise.
Sehr gerne. Ja.
Ja, ist ja sehr tolle Background-Information. Ja. Also wieder was dazugelernt.
Ja.
Das sowas liest man sich dann auch nicht an, wenn man sich irgendwas durchliest und so weiter.
Oh
schon ganz spannend, wie das alles funktioniert. Wir wollen da jetzt auch gar nicht in die Tiefen des Business einsteigen, wie das da so abläuft. Aber du hast ja dann bei den Blind Auditions so richtig gut eingeschlagen und hattest ja auch ein bisschen Auswahl sozusagen.
Ja.
Und hast dich für Tokyo Hotel entschieden. Was war der ausschlaggebende Punkt? Warst du vorher schon Tokyo Hotel-Fan oder haben die dich mit irgendwas überzeugt oder hat sofort connected? Oder?
Ich fand die einfach so sympathisch. Also ich habe mir vorher gar nicht wirklich jetzt überlegt, ich möchte unbedingt da oder dahin, weil ich mir dachte, wenn ich mir da jetzt zu viel Druck mache, dann ja, stresst mich das nur. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke einfach, was passiert und dann schaue ich, was die zu mir sagen. Und ich fand die irgendwie so sympathisch und ich hatte so ein gutes Gefühl irgendwie und dann ja war mir irgendwie klar, dass ich mit Bill und Tom gern arbeiten möchte und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja, natürlich, also ihr habt das Ding dann gerockt und habt es dann gewonnen mit einem auch wirklich tollen Song, der dann auch, man konnte ihn dann doch schon relativ häufig im Radio hören. Also Glacier River ist dann schon auch für alle, die sich nicht mit Voice auseinandersetzen, schon irgendwo überall durchgerauscht, im positiven Sinne. Da, bevor ich gleich noch ein bisschen einzelne Sachen zu Tokyo Hotel komme, wie sah es da aus, was gerade mich jetzt schon mal ausgebremst hast, gesagt, okay, hier der eine Song, Rainbow Connection, das war gar nicht meine Idee und sonst irgendwie. Glacier Rivers war das auch nicht deine Idee? Kommt der Song von dir? Oder?
Ja, also ich habe den zusammengeschrieben, also ich habe vorher noch nie so eine Session oder irgendwie gehabt, wo man dann wirklich mit ProduzentInnen und SongwriterInnen und so im Studio ist und genau, ich war dann im Studio mit einer Songwriterin und einem Produzenten und dann haben wir quasi zusammen an dem Song gearbeitet. Und ich wollte halt irgendwie voll gerne sowas Persönliches machen, weil ich hatte das Gefühl, so okay, jetzt bin ich durch diese ganze Show und aber so richtig kennt man mich ja noch nicht. Und ich habe als Kind halt immer The Voice ja geschaut und ich habe mir gedacht, wie cool das gewesen wäre für so die 12-, 13-jährige Malu, wenn dann da jemand über Queerness spricht und auch eine Person, die dann aus dem Dorf kommt. Und ich habe mir einfach vorgestellt oder gehofft, dass es irgendwie Leute sehen, die das vielleicht sehen müssen oder die das gerade brauchen irgendwie. Und natürlich mit Bildern auch irgendwie als Coach, der das voll supportet hat. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist quasi für die kleine Malu ein Song, den sie wahrscheinlich gebraucht hätte, dass ich den irgendwie anderen Leuten geben kann. Ja.
Das heißt, durch dieses, du hast versucht, Persönliches weiterzugeben, was du, hast du gerade selber gesagt, vielleicht selber früher gern gehört hättest von jemandem, zu dem man aufblickt oder zumindest von dem man vielleicht auch irgendwas annehmen würde.
Ja.
Hat sich durch diese Erfahrung, wie du da jetzt diesen Song gemacht hast, insgesamt was an deinem Songwriting geändert? Gehst du jetzt auch oder bist du danach dann die Songs, wo wir da auch gleich noch zukommen, von einer neuen Platte auch anders angegangen? Oder war das jetzt so eine Luxusgeschichte, so mit extra Coach und nochmal längere Zeit nur an diesen einen Song mit Produzenten? Das ist schon eine Ausnahme.
Ich glaube, das war so ein Learning generell. Ich habe dann nach The Voice habe ich angefangen, ganz viele Sessions zu haben und ich habe mit super vielen unterschiedlichen Leuten gearbeitet, mit ProduzentInnen und SongwriterInnen und ich glaube, ich habe einfach generell viel gelernt so in der Zeit. Also das war der Start irgendwie. Und dann so für mein ganzes Album halt, ich habe sehr, sehr viel über Songwriting gelernt und sehr viel, auch was ich machen möchte und welche Songs oder in welche Richtung meine Lieder gehen sollen und so. Das war so ein generelles Learning, glaube ich.
Hast du ganz spezielle Sachen oder die du zumindest speziell deinen Coaches von Tokyo Hotel zuschreiben würdest, mitgekriegt oder war das einfach nur die Connection und der Support, den du bekommen hast? Oder gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, gerade die konnten mir das geben?
Ich glaube, was ich voll von denen quasi mir abgeschaut habe oder was ich sehr so geschätzt habe an deren Art ist, wie authentisch die irgendwie sind und wie 100% die selber, die vor der Kamera und hinter der Kamera sind. Das fand ich immer mega beeindruckend. Irgendwie man kennt die dann ja nur irgendwie aus der Serie zum Beispiel, die gemacht haben oder vom Podcast und so. Und frage mich immer ganz viele Leute, sind die wirklich so hinter der Kamera? Und ja, die sind wirklich genau so. Und ich glaube, das ist so das, was ich mir am meisten abgeschaut habe, irgendwie diese Authentizität.
Ja.
Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend.
Ja, gerade bei denen, wo man immer genau diese Frage dann aufkommt, so ist das wirklich so oder spielen die jetzt gerade eine Rolle oder keine Ahnung, gerade bei solchen prominenten Personen, die auch wirklich durch alles, was sie machen, in der Öffentlichkeit stehen, dann kann man das natürlich auch ganz schwer auseinanderhalten, so als äußerer Beobachter. Du hast dann ja die direkteren Eingriffe, Einblicke gesehen und eben sogar so weit und das ist der nächste Schritt dann gewesen, du bist eben jetzt Anfang des Jahres im Frühjahr, bist mit Tokyo Hotel auf Tour gewesen als Support. War das auch ein Deal oder hat sich das ergeben, weil das alles so gut connected hat?
Die haben mir quasi, also im Finale war das so, dass bevor gesagt wurde, wer gewinnt, standen wir halt da alle und waren natürlich alle voll aufgeregt. Und dann hat Tore, also der Moderator von The Voice, hat dann so gesagt, okay, bevor wir das jetzt verkünden, wer gewinnt, möchtet ihr irgendwas noch sagen? Und dann haben Bill und Tom gesagt, so ja, stopp, bevor ihr das verkündet, wollen wir Malu fragen, ob sie Lust hat, mit uns auf Tour zu gehen.
Ach, cool.
Und,
schön.
Es war irgendwie voll cool, weil das so ja auch gezeigt hat, denen war das dann am Ende egal, ob ich gewinne oder nicht. die mochten einfach oder die mögen meine Musik und meine Stimme. Und das war irgendwie, ja, voll cool, dass das auch vor der Entscheidung irgendwie, dass die mich gefragt haben. Aber ich wusste dann gar nicht, ob das jetzt wirklich heißt, dass die, dass ich dann Support spielen darf oder ob ich dann vielleicht mit Bill einen Song zusammen singen oder so. Das wusste ich gar nicht genau, was das jetzt am Ende heißt. Und dass ich wirklich dann als Support Act, also alleine als Support Act, eine halbe Stunde vor jeder Show in 15 Shows in 9 Ländern, das ist super abgefahren. So an dem Punkt, wo ich halt war, mir das anzubieten, ist unglaublich eigentlich. Ja.
Dann bist du quasi, also es war ja, da ist ja deine Platte schon, also ich denke mal zum größten Teil eigentlich, war wahrscheinlich schon eingetütet. Das heißt, du hast die Songs ja vorher schon teilweise fertiggestellt gehabt. Kam das zum richtigen Zeitpunkt? Weil die Platte ist ja dann erst so mittendrin rausgekommen.
Ja, das haben wir extra so getimt.
Also, ach so, extra ein bisschen wegen der Werbung oder prinzipiell. Ja.
Genau, also wir haben uns überlegt, okay, die Tour ist im März. Ich musste natürlich an dem Album arbeiten, also das hat das ganze Jahr gedauert. Ja. Und das war dann auch wirklich kurz vorher erst fertig. Und wir haben uns dann überlegt, weil ich habe ja ganze Zeit in Köln gelebt und am 7. März haben wir in Köln gespielt. Und davor waren 2 Shows und danach waren halt dann 13 Shows. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich perfektes Timing, das während der Tour rauszubringen. Und dann auch noch in Köln. Und das war, ja, das haben wir uns so überlegt.
Ja, vor allem hast du dann eben auch Songs, die du spielen kannst.
Genau.
Gerade als junger Künstler, wo die Bandbreite vielleicht noch nicht so groß ist, oder wie insgesamt die Songpalette noch nicht so groß ist, ist natürlich gut, wenn das dann alles schon steht und man das auch schon mal, selbst wenn die Platte gerade noch nicht draußen ist, die Sachen schon mal anteasern kann und vorstellen kann.
Und das war auf jeden Fall auch voll die große Motivation, so schnell dieses Album fertig zu machen, weil ich halt wusste, okay, wenn ich auf Tour gehe, dann muss ich natürlich Songs haben, sonst kann ich ja nicht mit auf Tour gehen. Und deswegen war quasi auch mit so meinem Label besprochen, haben wir uns überlegt, dass wir vor Weihnachten 2024 quasi alles fertig haben. Und danach musste dann noch so Master oder mussten die Songs noch so ein bisschen überarbeitet werden. Aber es war quasi alles abgegeben vor Weihnachten 2024, sodass wir dann Anfang des Jahres einfach nur noch proben konnten und so den Rest, den Feinschliff irgendwie machen konnten, damit es dann zur Tour fertig war.
Ja, das ist aber schon alles relativ knapp so, wenn man Prozesse von Albumproduktionen sieht, von anderen Künstlern, da ist das schon so ein Sport. Und du hast ja auch gesagt, es ist relativ knapp fertig geworden. Und da passt vielleicht auch die Kurzfristigkeit, die durch den Albumtitel impliziert wird. Things I Wrote Down Last Night, also quasi so frisch aus der Feder zum kurz fertiggestellten Album. Wie bist du auf den Albumtitel gekommen? Waren das alles, die ganzen Songs, so relativ Schnellschüsse, weil jetzt musste was passieren und dementsprechend passte der Albumtitel?
Ich schreibe ganz viel Tagebuch und ich schreibe meistens abends, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich schon im Bett liege, und dann schreibe ich noch so ein bisschen was auf. Und die meisten Songs sind, oder so die Anfänge von den Songs sind meistens aus so abendlichen Ideen im Bett entstanden, wenn ich halt noch Tagebuch geschrieben habe. Da sind so die ganzen Songideen entstanden und deswegen habe ich gedacht, das passt ganz gut, vor allem, weil ich halt ja super viel so aufschreibe und journal.
Du hast bei dem ganzen Songs so ein Ding, wo ich denke, dass das so, ja, sich wie so ein roter Faden durchzieht. Und zwar gibt es Sachen von dir bereits. Deswegen würde ich sagen, dass A Piece of Me so wie so ein zentraler, also wirkt auf mich, für mich wie so ein zentraler Track, weil er das schon mal im Titel auch schon weitergibt, dass du ganz viel über dich erzählst. Und wenn man den vielleicht als erstes hört, sich vielleicht schon weiß, okay, das könnte ein sehr persönliches Album werden. Ist das so? Was steckt so hinter diesem Titel? Ist das so die Intention, sich da so öffnen?
Ja, ich habe mir gedacht, also das war der letzte Song quasi, der dazugekommen ist auf meinem Album. Also ich hatte alle anderen 10 Songs vor A Piece of Me fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, jetzt habe ich irgendwie 10 Songs, die so persönlich sind und jeder Song erzählt irgendwie eine Geschichte von mir und aus meinem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich fände ich es cool, wenn ich einen Song hätte, der das so einleitet, der dann quasi der Start ist, wo dann so die Basic Facts drinstehen, so, weil es geht ja los mit Overachieving since 1999, weil ich da geboren bin. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie, ich wollte das Album so ein bisschen nutzen als so ein Vorstellalbum, weil das ja mein erstes ist und die Leute kennen mich noch nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich perfekt, um mich kennenzulernen. Und deswegen, ja, habe ich da so persönliche Sachen irgendwie reingeschrieben und so viel über mich erzählt, damit man mich besser kennenlernen kann.
Das ist ja so gebündelt so ein bisschen in diesem Song. Ich habe gerade schon gesagt, die meisten, fast alle anderen Songs sind wirklich auch auf irgendeine Art und Weise schon sehr persönliche Songs. Ist das für dich schwierig oder eine Grundvoraussetzung zu schreiben? Also so sich zu öffnen, bietet ja auch eine Angriffsfläche. So.
Ja, voll.
Ist eine Herausforderung, oder?
Das stimmt, aber also ich kann nur über persönliche Sachen schreiben. Ich wünschte, ich könnte auch so generell über Themen schreiben, aber das fällt mir total schwer. Ich brauche irgendwie ein Thema, was mich beschäftigt, und dann kann ich dazu einen Song schreiben. Und ich finde es aber auch irgendwie voll cool, über Themen zu sprechen, dann, wo Leute sich dann vielleicht mit identifizieren können. Und ja, ich glaube, also ich selber mag das halt voll gerne, wenn ich mich in Songs wiederfinde. Und deswegen wollte ich quasi auch so schreiben, dass sich andere Leute in meinen Songs wiederfinden können.
Neben den preisgegebenen Inhalten, was du da textlich verarbeitest, und schwankt der Song oder ist der so ein Zwischending zwischen gleichzeitig verletzlich, aber auch auf eine andere Art kraftvoll? War von Anfang eine Richtung klar oder konntest du dich nicht so ganz entscheiden und deswegen ist beides mit drin? Oder sollte eigentlich eher anders sein und es war ein Kompromiss?
Ich weiß gar nicht so genau. Das hat sich irgendwie einfach so entwickelt oder ergeben.
War gar keine bestimmte Intention, sondern das war der Flow des Schreibens, ja.
Ja, genau, okay. Das war einfach der Flow.
Wenn du sagst, es ist der Flow und du hast dir dabei Gedanken gemacht, ist das jetzt schon so, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt den Song öfter singe und mich mehr damit auseinandersetze, verändert sich was an Bedeutung des Songs? Oder sind die für dich allgemeingültig? Oder?
Also generell ist es so, wenn ich, also zum Beispiel 25 ist so der Song auf meinem Album, der mir so am nächsten ist. Und da ist es schon so gewesen, dass ich das am Anfang auch manchmal schwierig fand, das zu singen. Und das wird auf jeden Fall leichter. Also da, die Geschichte bleibt natürlich die gleiche. Und wenn ich dann, also, ja, aber es wird immer einfacher. Und es macht oft dann auch mehr Spaß, je öfter ich das gesungen habe, weil ich dann immer mehr reinkomme irgendwie.
25 sagt der Titel ja eigentlich auch schon, bezieht sich logischerweise aufs Alter. Und klingt dann so ein bisschen ja wie eine Reflexion zum Erwachsenwerden hin, also oder die Reflexion des Erwachsenwerdens. Was war der Auslöser? Einfach nur auch dieses Persönliche oder war es tatsächlich so eine Verarbeitung? Wo stehe ich jetzt gerade?
Nee, es geht tatsächlich gar nicht um mich in dem Song.
Okay.
Sondern 25 ist eigentlich, also ich sag in der, am Ende, trying to get you to 25. Also ja. Ich habe über eine Person geschrieben, die mit der ich groß geworden bin, die immer mal wieder auf der Straße gelebt hat. Und ich habe das quasi als außenstehende Person mitbekommen und habe dann quasi aus meiner Perspektive geschrieben, wie es sich anfühlt, eine Person zu kennen und einer Person nahezustehen, die obdachlos ist. Und der Song geht quasi darum, dass ich hoffe, dass diese Person irgendwann es schafft, 25 zu werden. Und jetzt gerade ist die Person 20 oder wird jetzt 20. Und ja, ich hoffe, dass die Person 25 wird.
Die erste Single des Albums oder der erste Vorabbote war, glaube ich, Insecure, ist das richtig?
Mhm.
Der hat auch ganz viel mit gibt der Titel ja schon her, Insecure, also mit Zweifeln zu tun. Bist du eher so ein Zweifler-Typ oder ist das auch nur ein Part? Und was soll der Song aussagen? Und als Frage danach dann eigentlich, warum war das der erste Song, wo du gesagt hast, der kommt jetzt raus, weil er als erstes fertig war oder weil er was Bestimmtes darstellen sollte?
Also ich würde mich gar nicht so krass als Zweiflerin beschreiben. Ich glaube, ich bin eher optimistisch, als dass ich viel zweifle. Aber natürlich gehört es auch dazu. Und vor allem, also ich habe einfach gedacht, irgendwie, ich habe Lust, darüber zu schreiben, wie es sich anfühlt, Mitte 20 zu sein und wie es so ist, So, ich habe, glaube ich, auch viel nach The Voice da drin irgendwie verarbeitet, weil das natürlich voll das krasse Hoch war und voll so ein ganzes Jahr, wo ich nur irgendwie so viel positive Erfahrungen gemacht habe. Und dann war das zu Ende und dann war ich so, und was mache ich jetzt? Und das ist so ein bisschen daraus entstanden, aus der Zeit, wo ich dann quasi nach The Voice mir so dachte, okay, wo knüpfe ich jetzt an? Was mache ich jetzt? Wie komme ich weiter? Und da habe ich auf jeden Fall viel gezweifelt an ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Und deswegen war das quasi der erste Song, weil der in der nach The Voice-Zeit entstanden ist.
Ich werde gleich noch auf den einen oder anderen Song zurückkommen, aber wenn man gerade diese Stimmung und diese Zweifel und versucht, so ein Bild zu malen, dann fällt es schon auf, wenn ich jetzt mal so ein paar Songtitel vorlese, also Dark Days, Wanted Back, Shadows, Black Suits and Misery, das hört sich ja eher etwas dunkler an als jetzt eine fröhlichere, positivere Seite, auch wenn die Songs vom Inhalt her teilweise ja auch musikalisch wieder in eine andere Richtung gehen. Das sind jetzt nicht alles Downer oder sowas, aber vom Titel her klingt das alles erstmal so, hoch ja, hat sich das so ergeben? War das so oder hast du genau das, um das Album so passig zu machen, dass die Songs auch zueinander passen, die Songs so ausgewählt?
Nee, ich liebe einfach traurige Musik.
Okay.
Und also das Ding ist, an den meisten Tagen schreibe ich keinen Song und da geht's mir gut. Und ich kann einfach viel besser über negative Gefühle schreiben und ich mache das auch einfach voll gerne. Also ich verarbeite quasi alles, was nicht so gut ist, in Songs. Und deswegen entstehen solche Songs. Und ja, ich mag das einfach voll gerne. Ich höre selber super gerne traurige Musik, egal wie gut ich drauf bin. Egal wie Sonne scheint und ich gehe im Park spazieren oder keine Ahnung und ich höre dazu traurige Musik. Ich mag das einfach voll gerne. Und ich singe auch gerne traurige Musik.
Was ist deiner Einschätzung nach der nicht traurigste, aber sagen wir mal so mit der melancholischste Song auf dem Album?
Der melancholischste. Ich glaube Shadows.
Ja. Also gibt der Titel ja, okay, die anderen Titel geben das natürlich auch so ein bisschen her, aber der spricht ja auch direkt schon von Ängsten und Konfrontationen. Also von daher ist es zumindest thematisch wahrscheinlich sehr, sehr nachvollziehbar, dass das wahrscheinlich der melancholischste ist. Ist es denn so, dass du dann auch wieder versuchst, in dem Song, wenn der schon so angelegt ist, bei anderen Songs dann auch wieder die ähnlich angelegten, dann wieder so die Kurve zu kriegen? Also sozusagen, ja, es ist ja nicht alles schlecht. So, ne? Also, da nimmt zum Beispiel, wenn ich nur Black Suits und Misery, hört sich jetzt auch erstmal sehr düster an, ist aber, hat sich irgendwie bei mir zu meinem Lieblingstrack tatsächlich irgendwie entwickelt, weil der sehr schön, ja, orchestriert ist, also da kommen auch noch die verschiedensten Instrumente mit rein, aber er bleibt dann trotzdem immer irgendwie positiv, gibt immer einen positiveren Drive, dann kommt zum Ende auch nochmal der Beat richtig dazu. Also der Song geht irgendwie auf, trotz dieses erst düsteren Titels. Ist das auch eine Entwicklung oder dachtest du, ich kann das jetzt nicht alles so melancholisch stehen lassen?
Ich glaube, ich denke vorher überhaupt nicht darüber nach, was ich jetzt eigentlich irgendwie will, wenn ich in eine Session gehe, sondern ich gehe mit einem Gefühl da rein und dann entstehen Songs. Und ich denke mir dann nicht, oh, ich muss jetzt mal wieder einen positiveren Song machen oder oh, das ist jetzt hier gerade so negativ, sondern ich denke mir, oder ich fühle einfach. Ich glaube, ich arbeite nicht wirklich mit irgendwie, was muss jetzt noch sein, sondern einfach, was möchte ich gerade und was fühle ich gerade. Und ich glaube, auch wenn die Titel teilweise düster klingen oder trauriger klingen, ist es oft auch im Song dann irgendwie die ganze Geschichte. Und die ganze Geschichte ist ja nie nur traurig oder negativ. Und ja, ich glaube, deswegen sind dann vielleicht auch Songs dann am Ende doch, gehen die voll auf und sind irgendwie auf eine Art uplifting. Auch wenn es vielleicht ein trauriges Thema ist. Und ich mag es auch voll gerne, wenn Songs, die über was Trauriges erzählen, trotzdem nicht unbedingt so traurig auch von der Stimmung sind. So, ja.
Hat das auch einen Einfluss, weil du gesagt hast, du hast eben einige von diesen Writing-Sessions gehabt, dass du dann das nicht alleine machst und dann vielleicht auch irgendwer nochmal sagt, okay, man könnte da jetzt auch das nochmal anders aufbrechen? Oder ist das so, wie du das gesagt hast, diese Entwicklung des Songs, wo das dann einfach passiert.
Genau, also am Ende, wir arbeiten halt einfach komplett zusammen. Ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt von der Person oder das ist von der. Dann bei den Texten, beim Text weiß ich natürlich, wie viele ich schon mitgebracht habe. Manchmal bringe ich ganz fertige Songs mit. Zum Beispiel bei Black Seeds in Misery hatte ich schon zu Hause den Großteil geschrieben. Und dann überlegt man halt einfach, wie es weitergeht. Und manchmal komme ich ganz ohne Idee rein. Und dann schreiben wir von Anfang an zusammen. Also es ist unterschiedlich. Ja.
Ich habe eine Frage, die ich eigentlich fast jeden Gast stelle, wo wir irgendwie über ein Album reden. Ich interessiere mich immer besonders für diese Tracks, die oftmals in Vergessenheit geraten. Das heißt, so die Ende B-Seite oder Anfang B-Seite, wenn man das auf dem Vinyl macht, also die typischen Albumsongs, die sind nicht vorher gedroppt worden, die hat keiner vorher gehört. Das sind vielleicht auch die Songs, die auf dem Konzert nicht als erstes so gefeiert werden. Und trotzdem, ich sage mal so, die kleinen Albumschätzchen, die kleinen Albumperlen. Was wäre für dich auf deinem Album diese Albumperle?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, You Made Me.
Ja?
Das okay. Ist irgendwie, ich habe den Song über meine Oma geschrieben. Und ich mag den, ich finde es einfach irgendwie der perfekte Song für meine Oma. So, ich finde den richtig cool. Und der ist nicht vorher rausgekommen oder so. Und ich spiele den aber unglaublich gerne live. Ich habe auch tatsächlich auf der Tokyo Hotel Tour immer mit dem Song geendet, weil ich den einfach so cool finde. Und auch wenn er keine Single ist, ist er für mich sehr, sehr wichtig auf dem Album.
Ja, ist das denn auch so, so ein Song oder gibt es da vielleicht noch einen, wo du jetzt angefangen hast, die Songs denen auch live vorzutragen, dass sie vielleicht live sogar noch anders ankommen, als du es vorher vermutet hättest? Man testet ja aus und man hat vorher Vorstellungen bei dem Song, der könnte besonders gut gehen und den anderen, ja, den möchte ich gerne spielen, ich weiß aber gar nicht so genau, kommt der live so gut an? Und man muss ja auch, als Support hat man ja nochmal immer andere Herangehensweisen, als wenn man so ein komplettes Album für sich alleine vorstellt. Hast du da schon Überraschungen erlebt bei den Sachen, die du vorgestellt hast, dass Songs live besser gegangen sind als gedacht oder andersrum?
Also bei You Made Me war es schon so, dass mir ganz, ganz viele, also ich glaube, die meisten Leute haben am Ende mich auf den Song angesprochen. Und es ist aber jetzt so bei den Streams zum Beispiel, ist der überhaupt nicht so weit vorne. Also da ist der gar nicht so bekannt. Aber live war es schon so, dass die meisten Leute mich auf den Song angesprochen haben. Ja, ich glaube, bei dem ist das sehr doll gewesen. Und zum Beispiel aber Glacier Rivers, den haben wir halt auch auf der Tour gespielt, aber nur mit Gitarre und Gesang. Und da habe ich dann irgendwie nach 3 Shows gesagt, lass den mal weglassen. So, das ist, ja.
Obwohl es ja eigentlich der bekannteste ist, ne?
Ja, voll. Aber irgendwie, ich glaube, das lag einfach dran, weil wir den nur mit Gitarre und Gesang gemacht haben. Und wenn man Support ist, natürlich gibt es super viele Leute, die sich da gar nicht mehr interessieren und dann quatschen oder keine Ahnung. Und dann ist es aber bei Songs, die so ausproduziert sind und lauter sind, einfacher natürlich die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen haben wir Glacier Rivers dann weggelassen, auch wenn sich immer wieder Leute darüber beschwert haben oder gefragt haben, warum ich das jetzt nicht spiele, obwohl es doch mein bekanntester Song ist. Ja, und bei You Made Me zum Beispiel genau das Gegenteil. Da habe ich gar nicht gedacht, dass der so krass ankommt. Und das war dann irgendwie sehr beliebt bei den Leuten.
Du hast jetzt in relativ kurzer Zeit wirklich große Schritte und große Sprünge, kann man schon fast sagen, in deiner musikalischen Karriere gemacht als Künstlerin. Was ist der nächste Schritt, den du gerne machen möchtest? Gibt es da irgendwelche bestimmten Vorstellungen, zu sagen, ich möchte jetzt das und das machen? Ganz fiktiv jetzt, ich möchte eine USA-Tour machen oder ich möchte international erfolgreich werden oder also so einfach so, was oder wo sagst du einfach, ich möchte im nächsten Schritt einfach nur erstmal ein neues Album machen oder so?
Ich habe ganz viele Sachen, die ich machen möchte und viele Ideen. Ja. Ich glaube, was ich jetzt noch so gar nicht gemacht habe, wo ich mega Lust zu habe, ist mal irgendwie in Filmen zu Musik zu machen. Also ein Titelsong wäre natürlich mega krass, aber ich bin auch okay damit, wenn ich einfach einen Song mache für, also wenn Musik von mir irgendwie im Film läuft, das fände ich richtig cool. Und so ein Titelsong ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist.
Für welches Genre wäre das denn? Was Dramatisches? Also Titelsong fängt an sofort James Bond oder sowas ein, aber es gibt ja auch ganz viele Musik.
Ja, sowas liebe ich in die Richtung, aber ich bin mit allem fein. Also
ja, egal.
Ich habe einfach Lust, so mal Songs zu schreiben, so spezifisch für ein Thema, dann ist es so, okay, das ist das Thema von dem Film, kannst du dazu einen Song schreiben?
Ja.
Sowas fände ich irgendwie mega cool. Aber natürlich jetzt gerade meine Tour, die ansteht, das ist jetzt so mein Fokus irgendwie. Und ich habe richtig Lust, auch wieder jetzt anzufangen, an neuer Musik zu arbeiten.
Zur Tour, fängst du jetzt direkt an, die Platte weiter den HörerInnen vorzustellen? Oder machst du jetzt erstmal Festivals und machst du im Herbst erst Tour? Wann geht die Tour los oder bist du, wie sieht es da mit der Beine aus?
Die Tour ist im September, Oktober.
Okay,
also ich fange am 28. an. Also ich habe vier Konzerte quasi. Also auch gar nicht so groß. Also Ende September, Anfang Oktober.
Okay, alles klar.
Genau.
Du hast jetzt schon gesagt, ne, natürlich neues Album, also neue Musik schreiben. So mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, erstmal durch die Veränderung der Musik oder wie sich das bei dir verändert hat durch The Voice, aber auch durch das Schreiben des Albums, des Produzieren des Albums, gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt schon, weiß ich jetzt schon, würde ich jetzt anders machen oder musikalisch anders angehen? Gibt es schon Ideen?
Also ich glaube, was möchte ich denn nicht wieder so machen? Das ist voll die gute Frage. Also ich weiß es gar nicht so genau.
Dann hast du alles richtig gemacht.
Nicht cool alles.
Ja.
Es hat voll Spaß gemacht. Ich habe echt mit richtig, richtig coolen Leuten zusammengearbeitet. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch fürs neue Album wieder mit denen zusammenarbeite. Ich glaube, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist noch mehr mit Frauen oder Flinterpersonen zusammenzuarbeiten, weil ich einfach immer wieder merke, wie krass Frauen in der Unterzahl sind im Musikbusiness.
Und ja, das Thema habe ich hier im Podcast immer wieder. Also ist das irgendwie so.
Unfassbar. Ich möchte mir auch für meine eigene Tour möchte ich versuchen, ein komplettes Flinter-Team mir zusammenzustellen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Aber das ist auf jeden Fall was ich festgestellt habe. Das wusste ich vorher schon, aber ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so doll ist, irgendwie immer noch. Das ist auf jeden Fall jetzt auf meiner Bucketlist, dass ich das irgendwie hinbekomme, da mehr Flinter-Personen zu finden, die mit mir arbeiten. Und ich glaube, so musikalisch habe ich, glaube ich, schon so gefunden, was ich gerne mache. Aber ich habe auch Bock auszuprobieren. Und ich möchte gerne auch ein Feature mal machen. Mal gucken.
Das wäre meine nächste Frage. Das wäre meine nächste und letzte Frage gewesen. Wen würdest du jetzt so traumhafterweise, wenn du das aussuchen könntest, mit wem würdest du mal gerne ein Feature machen?
Also, das Ding ist, ich höre selber gar nicht so viel Pop und Indie-Pop. Was ich ja mache. Deswegen sind so die ganzen Artists, die ich selber höre, würden gar nicht in Frage kommen, weil die machen andere Musik.
Das weiß man nicht unbedingt. Man kann da schon so ein Crossover machen, oder?
Das stimmt. Das kann man auf jeden Fall.
Was hörst du denn ganz kurz? Was für Musik hörst du persönlich?
Ich höre ganz viel so R&B Soul, also so okay. Georgia Smith, Pip Millett, Olivia Dean. Also wenn ich wirklich ganz wild denken darf und das ist also egal, wie unrealistisch oder
natürlich,
wie auch immer, dann würde ich Olivia Dean nehmen, weil die finde ich richtig cool. Ich liebe die Musik.
Ja, sehr schön. Also man soll sich ja Ziele setzen und darf gerne Träume haben. Aber die Idee mit Features ist immer toll. Und es gibt auch ganz viele tolle Personen im Flinter-Bereich, die auch schon teilweise bei mir im Podcast waren, die sowas gerne machen, wo ich mir das auch gut vorstellen könnte und wo du auch super reinpassen würdest. Von daher bin ich gespannt, was da alles kommt noch. Egal, ob das jetzt dann ein Album ist oder ob es erst mal ein Feature gibt oder du tatsächlich deinen Traum verwirklichst und irgendwo auf einen Film-Soundtrack drauf bist.
Ja.
Ich drücke dir dafür alles die Daumen und
bedanke
mich recht herzlich bei dir, dass du hier bei mir im Interview gewesen bist. Und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Tschüss, danke für die Einladung.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime. und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.